Mówi Warszawa, mówi Polskie Radio. Sie hören den Polnischen Rundfunk am Dienstag. Ich bin Joachim Tschierski. Dzień dobry. Kürzlich haben wir ein Interview mit der Leiterin des Pilecki-Instituts in Berlin über Heinz Reinefarth ausgestrahlt. Der SS-General war für die Ermordung von mehr als 60.000 Polen im Warschauer Stadtteil Wola verantwortlich. Nach dem Krieg machte er auf der Insel Sylt eine politische Karriere und bekleidete dort ein wichtiges Amt. Das Interview hat im Internet hohe Wellen geschlagen. Unter dem Beitrag entwickelte sich eine intensive Debatte, in der teilweise sogar die deutsche Verantwortung für die Verbrechen in Frage gestellt wurde. Was steckt dahinter? Dazu mehr gleich. Außerdem sprechen wir mit Jörg Eglin. Er stand an der Spitze einer der schwierigsten Missionen in der Geschichte des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz. Zuerst aber die wichtigsten Meldungen des Tages. Polen treibt den Ausbau seiner Befestigungsanlagen an der Grenze zu Belarus und zum russischen Gebiet Kaliningrad voran. Nach Angaben des polnischen Generalstabs sind inzwischen rund 100 Kilometer der Ostgrenze im Rahmen des Programms Ostschild gesichert. Bis Ende des Jahres soll die Länge der gesicherten Abschnitte auf mehr als 200 Kilometer steigen. Das Programm soll einem möglichen Angreifer die Bewegungsfreiheit erschweren und zugleich die Verteidigungsmöglichkeiten der polnischen Streitkräfte verbessern. Vorgesehen sind unter anderem Panzersperren, Straßensperren und Stacheldraht. Hinzu kommen Überwachungs- und Drohnenabwehrsysteme sowie Militärdepots. Wenn Rambo einen Hubschrauber fliegen könnte, würde er sich für einen Apache entscheiden. Das sagte der stellvertretende polnische Verteidigungsminister Cezary Tomczyk heute bei der Unterzeichnung von Offset-Verträgen zwischen den polnischen Luftfahrtwerken und dem US-Konzern Boeing. Der Politiker bezeichnete die Vereinbarungen als den größten Vertrag mit den USA in der Geschichte Polens. Es ist keine Kunst, einfach etwas zu kaufen. Die Kunst besteht darin, klug einzukaufen. Ein Kauf ist dann sinnvoll, wenn er mit Technologie und Arbeitsplätzen verbunden ist. Die Modernisierung der polnischen Streitkräfte werde noch lange dauern. Die am Dienstag unterzeichneten Vereinbarungen bedeuteten jedoch einen Generationswechsel für die polnische Armee, betonte der Minister. Wegen der großen Militärparade am Samstag müssen sich Autofahrer in Warschau auf erhebliche Einschränkungen einstellen. Die sogenannte Weichselstraße, Wisłostrada, wird von Freitag bis Samstag vollständig gesperrt. Das teilte Warschaus Stadtpräsident Rafał Trzaskowski mit. Bei der Militärparade sollen mehr als 300 Fahrzeuge und Waffensysteme sowie rund 60 Flugzeuge und Hubschrauber zu sehen sein. Etwa 1800 Soldaten werden an der Parade teilnehmen. Der Tag der polnischen Armee wird in Polen am 15. August gefeiert. Er fällt zusammen mit dem katholischen Feiertag Mariä Himmelfahrt und erinnert an den Sieg der polnischen Armee über die Rote Armee in der Schlacht bei Warschau im Jahre 1920. Iga Świątek hat beim WTA 1000 Turnier in Toronto das Halbfinale erreicht. Die Weltranglistenachte setzte sich im Viertelfinale gegen die Russin Diana Schneider deutlich mit 6:2 und 6:1 durch. Im Halbfinale trifft Świątek auf die Ukrainerin Elina Svitolina. Und soweit die Meldungen beim Polnischen Rundfunk. Wir machen weiter mit der Presseschau. Das rechtskonservative Portal Dożecie schreibt über einen Beitrag unserer Redaktion über Heinz Reinefarth, einen der Befehlshaber des Massakers von Wola. Dort sei eine Welle von Kommentaren erschienen, in denen die deutsche Verantwortung in Frage gestellt werde. Behauptet werde, die während des Massakers von Wola ermordeten Zivilisten seien in Wirklichkeit legitime militärische Ziele gewesen. Einige Nutzer würden zudem argumentieren, die deutschen Truppen hätten während des Warschauer Aufstands versucht, die Zivilbevölkerung zu schonen. Die Polen selbst hätten ebenfalls Schuld für die Verbrechen getragen. In einigen Beiträgen werde Reinefarth nicht nur nicht verurteilt, sondern sogar verehrt. Nach Angaben der Historikerin Hanna Radziejowska habe eine Analyse der Konten ergeben, dass es sich nicht um Bots oder Trolle, sondern überwiegend um echte Nutzer handle. Ihrer Einschätzung nach hätten einige Beiträge einen revisionistischen Charakter, andere seien geradezu nationalsozialistisch gewesen. Die Leiterin des Pilecki-Instituts in Berlin bezeichnet die Beiträge als schockierenden Geschichtsrevisionismus. Radziejowska nachwerfen das Ausmaß und der aggressive Ton der Kommentare ernste Fragen über den Stand des historischen Wissens in Deutschland auf. Ihrer Ansicht nach trage der wachsende Einfluss der rechtsextremistischen AfD dazu bei, dass zuvor seltener in öffentlichen Debatten geäußerte Ansichten auftauchen. Dieses Phänomen könne allerdings nicht allein den Anhängern einer Partei zugeschrieben werden. Mangelndes Wissen, fehlende Aufklärung, die fehlende Bestrafung der Täter und ausbleibende Entschädigungen – all das schafft einen fruchtbaren Boden. Der Aufstieg und die Erfolge der AfD waren ein Katalysator. Sie haben eine Art Bruch mit der politischen Korrektheit ausgelöst, der sich sehr stark gegen historische Wahrheit und Fakten richtet, erklärt Radziejowska. Sie kündigt an, dass das Pilecki-Institut in Berlin eine Kampagne in den sozialen Medien vorbereitet. Sie soll eine Antwort auf die Leugnung deutscher Verbrechen und deren Darstellung entgegen den Erkenntnissen der Geschichtswissenschaft sein. Lesen wir auf Dojecze. Mitteleuropa ist für Polen der natürliche Raum für Sicherheit und Entwicklung. Das sei eine der Säulen polnischer Staatsinteressen. Aus politischer Sicht habe dies nichts mit Romantik oder einem vermeintlichen Imperialismus zu tun, sondern sei eine Notwendigkeit und zugleich eine große Chance, schreibt Marek Ciocki in der liberal-konservativen Rzeczpospolita. Polen sei heute das größte Land der Region und verfüge über die Mittel, ihre Entwicklung über Jahrzehnte hinweg mitzugestalten. Was Polen derzeit jedoch fehle, sei Mut, Vorstellungskraft und der politische Wille, lesen wir im Blatt. Die reaktive und provinziell geprägte Politik Polens zeige sich in der fehlenden Vorstellungskraft, dass Polen sein Umfeld mutig mitgestalten könne. Statt eine eigene politische Linie zu entwickeln, schließe sich Polen lieber den Vorhaben anderer an. Wir geben uns gerne als gleichberechtigte Partner Deutschlands oder Frankreichs aus, obwohl wir es nicht sind und schaffen es zugleich nicht, eine eigene Position als regionale Führungsmacht aufzubauen, ärgert sich der Autor. Seit dem Ersten Weltkrieg und der Neuordnung Mitteleuropas sei die Region für verschiedene Staaten und ehemalige Imperien wie Deutschland und Russland zu einem Hindernis geworden. Sie wollen die Region entweder zerstören oder vollständig kontrollieren. Deshalb sei ihre Zukunft unmittelbar mit der Unabhängigkeit und Eigenständigkeit Polens verbunden. Ohne Mitteleuropa könne Polen seine eigene Position langfristig nicht behaupten. Die nach 2014 von einigen vertretenen Vorstellungen Mitteleuropa durch eine Zusammenarbeit mit der Ukraine, verschiedene Lubliner Formate oder Visegrad Plus zu stärken, hätten sich nun angesichts der Politik Wolodymyr Zelenskis als völlige Illusion erwiesen. Geht es nach dem Autor, gäbe es in der Ukraine selbstverständlich Menschen, die die Bedeutung der Zusammenarbeit mit Polen verstünden. Sie bilden jedoch eine deutliche Minderheit und hätten keinen wirklichen Einfluss auf die Politik in Kiew. Deshalb müsse Polen heute und auch künftig eigene Anstrengungen unternehmen, um die Zusammenarbeit in seinem natürlichen Raum für Sicherheit und Entwicklung, also in Mitteleuropa, auszubauen. Polen sollten verstehen, dass sie ohne ein solches Umfeld anfälliger für eine russische Aggression sein werden. Zugleich würden sie den strategischen Entscheidungen Kiews stärker ausgesetzt sein. Polen würde damit aber auch in größerem Maße von seinen westeuropäischen Partnern abhängig sein, deren Interessen nie vollständig mit denen Warschaus übereinstimmen werden, schreibt Marek Ciocki am Schluss in der Rzeczpospolita. Und soweit die Presseschau. Eine erweiterte Version der Presseschau finden Sie auch online unter Auslandsdienst PL. 2,5 Jahre lang stand Jürgen Eglin an der Spitze einer der schwierigsten Missionen in der Geschichte des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz. Als er im April 2023 die Leitung der Delegation in der Ukraine übernahm, befanden sich die Beziehungen zwischen Kiew und der humanitären Organisation im freien Fall. Präsident Zelensky hatte das IKRK öffentlich als selbstzerstörerisch bezeichnet. Die Vorwürfe wogen schwer. Untätigkeit bei Kriegsverbrechen, fehlendes Engagement für ukrainische Kriegsgefangene, Schweigen zu den deportierten Kindern. Doch bereits im Mai änderte sich der Ton zwischen Kiew und dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz. Mit welchem Auftrag reiste Eglin in die Ukraine? Was lässt sich mit Neutralität erreichen und was nicht? Und was hat er für sich und die Organisation aus der Mission in der Ukraine für die Zukunft gelernt? Darüber hat mit Jörg Eglin Adam Deniso gesprochen.
Zu Gast im Studio ist heute Jörg Eglin, bis zuletzt Chef der Mission des Roten Kreuzes in der Ukraine. Guten Tag.
Guten Tag und vielen Dank, dass Sie mich hier haben im Studio.
Ja, danke auch für Ihre Zeit. Herr Eglin, Sie haben die Ukraine vor kurzem nach 2,5 intensiven Jahren verlassen. Wie fühlt sich das für Sie überhaupt an, dieser Moment?
Ich weiß gar nicht, wie ich diese Frage beantworten soll. Es ist alles noch ein bisschen neu. Wie Sie sagen, das war sehr intensiv, diese 2,5 Jahre in der Ukraine. Für mich persönlich auch, aber auch für das IKRK als Institution in der Ukraine. Wir hatten eine richtige Achterbahnfahrt, ab und zu mit Hochs, mit auch Tiefs, mit Schwierigkeiten, aber auch mit gewissen Erfolgserlebnissen, wo wir doch gewisse Durchbrüche hatten mit unserer Arbeit. So wirklich ein bisschen alles, auch die Gemütslage ist ein bisschen Erleichterung, dass ich jetzt diese Verantwortung ablegen kann. Und dann auch ein bisschen nostalgisch, ein bisschen, tut ein bisschen weh, die Ukraine zu verlassen. Auch viele Freunde, viele Beziehungen, viele gute Erlebnisse, Erinnerungen. Das, wie gesagt, hat so ein bisschen beide Seiten Erleichterung, aber auch ein bisschen, macht ein bisschen weh auch, ja.
Vielleicht noch kurz zu dem persönlichen Aspekt. Hätten Sie überhaupt gedacht, der junge Jörg Eglin hätte ja gedacht, dass er so lange beim Roten Kreuz aktiv sein wird, oder wäre er eher überrascht gewesen?
Sehr überrascht sogar, ja. Das war überhaupt nicht mein vorgeplanter Werdegang, mein beruflicher Werdegang. Ich bin Agronom von der Ausbildung her. Ich habe Landwirtschaft studiert und bin dann in diese humanitäre Welt reingerutscht, reingewachsen. Habe dann ein paar Jahre so ein bisschen mehr in meinem Berufsgebiet gearbeitet, auch landwirtschaftliche Entwicklung, Entwicklungszusammenarbeit, Nothilfe. Und dann bin ich dann als Manager, habe ich dann weitergemacht und habe mich jetzt die letzten 2 Jahre da als Chef wiedergefunden für eine riesige Delegation in der Ukraine.
Können Sie da überhaupt irgendeinen Punkt festmachen, wo Sie gedacht haben, okay, das wird mein Berufsweg sein? Hat Sie da irgendetwas mit reingezogen? Sie haben gesagt, Sie sind reingewachsen, ja, in diesen Beruf.
Ja, ich glaube, es gibt nicht ein Punkt, wo ich sage, das hat wirklich das ausgelöst. Ich war jung, ein bisschen, ich wollte eine sinnvolle Arbeit, ich habe mich so umgeschaut, ich hatte auch ein bisschen Abenteuerlust. Das IKK hat natürlich eine weltweite Präsenz und das war eine tolle Herausforderung, die ich dann mit verschiedenen Motivationselementen angenommen habe und ich bereue das nicht, dass ich diese Karriere und dieses intensive Berufsleben so hinter mich bringen konnte,
ja. Ja, nun, vor Ihrer Mission in der Ukraine hatten Sie schon einiges an Berufserfahrung gesammelt. Sie waren vor allem in Afrika im Einsatz, Somalia, Südsudan, wo außer Bürgerkriegen und Hungersnöte die größte Bedrohung waren. Wie kam es dann zu der Entscheidung für die Ukraine? War es Ihre Entscheidung oder wurden Sie gebeten?
Das ist eine gute Frage. Die hat auch zu tun mit unseren Beziehungen mit der Region in Ukraine. Eigentlich wäre ich nicht vorgesehen, hier herzukommen in die Ukraine. Ich hatte geplant, nach Syrien zu gehen. Und dann hatten wir Schwierigkeiten in Kiew, in unseren Beziehungen mit den Behörden. Ich kann das noch ein bisschen entwickeln in einer nächsten Frage vielleicht. Aber wir hatten große Schwierigkeiten, da uns auch verstanden zu haben bei den Behörden, bei der Bevölkerung. Und wir hatten enormen Druck auf uns als Institution, auch als auf Personen. Und da wurde in Genf entschieden, die Chefs auszuwechseln. Da wurde mein Vorgänger, wurde dann umgepolt nach Syrien und ich kam in die Ukraine anstatt nach Syrien. Ja.
Sie haben das bereits angedeutet. Sie haben die Mission im April 2023 übernommen, als die Beziehungen zwischen den Behörden in Kiew und dem Roten Kreuz an einem Tiefpunkt angelangt waren. So kann man das, denke ich, sagen. Da waren verschiedene Fragen, wie der Chef des Roten Kreuzes, der sich mit Lavrov getroffen hat, wie Olenivka, wie die ganze Neutralitätsdebatte. Präsident Zelensky bezeichnete das Rote Kreuz öffentlich als selbstzerstörerisch in einem bestimmten Moment. Was waren Ihre Gefühle vor dem Einsatz und was war Ihre erste Priorität nach der Ankunft?
Ja, Sie haben das die Hauptpunkte jetzt angesprochen in Ihrer Fragestellung. Wir waren wirklich in einer sehr schwierigen Situation. Und ich muss es in ein paar Sätzen erklären, ja. Das IKRK und das Rote Kreuz als Gedanken, auch als Prinzip, hat das Prinzip der Neutralität und der Unparteilichkeit und der Unabhängigkeit. Das sind drei von unseren sieben Prinzipien, die die Rotkreuzbewegung als Fundament hat und die vom IKRK dann auch so umgesetzt werden. Und wie gesagt, das ist nicht eine Erfindung des IKRK. Das ist Teil des humanitären Völkerrechts und mehr spezifisch auch von den Genfer Konventionen. Und die Konventionen, ist ein Regelwerk, das von allen Staaten unterschrieben ist und mitgetragen wird, auch von der Russischen Föderation und auch von der Ukraine auf Papier, ja. Mhm. Und da muss man auch verstehen, was das dann bedeutet, was im Februar 22 in der Ukraine passiert ist, mit dem Konflikt, der da ausbricht und die Ukrainer, die da unter diesem Angriff stehen und der Horror des Kriegs, der sich da entwickelt, ja. Und dann kommen Leute, wie Sie kann sagen, wir nehmen nicht Stellung, wir sagen nicht öffentlich, was da läuft. Und all diese Elemente, die waren natürlich, war sehr schwierig, das zu akzeptieren von der Bevölkerung, aber auch von den Behörden, ja. Und da war auch ziemlich Chaos. Natürlich mit dem Regelwerk, die Konvention, das wurde dann alles ein bisschen durchmischt, wer was, wie, wo. Und ich möchte es hier in zwei Sätzen mal ganz klar sagen. Wenn ein Krieg ausbricht, den wir jetzt gesehen haben über die letzten 3 Jahre, und der besteht ja schon über 10 Jahre, das IKRK hat ein ganz einfaches Prinzip, wo wir nicht sagen, warum ein Krieg ausbricht. Das ist ganz klar eine Drängung. Wir konstatieren, da findet ein Krieg statt und jetzt geht's um, wie ein Krieg geführt wird. Und das ist der große Unterschied und das ist immer noch heute ein sehr schwieriges Konzept, um das zu akzeptieren. Und wenn jemand dann Teil eines Krieges ist, ob gewollt oder nicht gewollt, was ganz klar der Fall ist in diesem Kontext, dann haben alle Kriegsparteien, haben dann Auflagen und Obligationen, um diese Prinzipien auch zu respektieren und umzusetzen. Ja. Und das ist natürlich enorm schwierig in einer solchen Situation, wo man klar sieht einen Aggressor und einen aggressierten Staat. Ja. Und wir können uns einfach nicht über das Prinzip hinaus bewegen. Wir müssen das aufrechterhalten. Das gibt uns dann auch Möglichkeiten, Sachen zu machen, die andere nicht machen können. Ja. Aber im Durcheinander, im Kriegsgeschehen, das da stattfindet, ist das natürlich sehr schwierig, das auch zu akzeptieren und umzusetzen. Ja. Und über die Zeit jetzt, und ich habe gerade noch kurz einen Tweet angeschaut von den Behörden in der Ukraine, die ich letzte Woche getroffen habe, die sagen es auch klar, das IKRK hat sich entwickelt, wird besser verstanden und wir akzeptieren das IKRK heute aufgrund seiner Prinzipien und aufgrund seiner Arbeit, die es ausführt in der Ukraine.
Das hat sich tatsächlich gewandelt. Sie haben kurz nach Ihrer Anreise nach Kiew die Behörden getroffen, danach lobten die Behörden zum ersten Mal das IKRK als echte Rettung für Millionen. Was haben Sie denn anders gemacht als die Vorgänger? Was war Ihre Botschaft, anders gesagt, an die Behörden, die das ermöglicht haben?
Ja, ich würde das nicht runterbuchstabieren auf meine Intervention. Ich glaube, das hat eine viel breitere Dimension. Wir haben auch mobilisiert, ja. Wir haben auch mit Staaten gesprochen, auch mit unseren Geberländern, vor allem die westlichen Geberländer, und haben nachher natürlich einen Dialog gesucht mit den Behörden und mit der Bevölkerung vor Ort. Und da hat man einerseits durch unsere Arbeit wurde das mehr und mehr geschätzt. Wir haben nachher, klar, hatten wir Resultate und konnten vielen Leuten helfen. Das wurde geschätzt. Und das IKRK ist auch konkret und reell. Die machen was für uns. Und dann in den Diskussionen wurde einfach auch klargestellt, was das bedeutet, ja. Und ich glaube, die Emotionen haben sich auch ein bisschen geglättet. Und dann hat man gesehen, wo die Stärken sind von uns und auch wo die Limits sind. Man hat das dann besser akzeptiert. Und schlussendlich sind ja nicht wir verantwortlich über die Einhaltung des Völkerrechts. Die Staaten sind verantwortlich dafür. Die Staaten haben Obligationen und die müssen das machen. Das ist also nicht, die Leute haben den Verstand, es ist nicht unser Fehler, wenn wir nicht genügend Zugang haben zu Kriegsgefangenen auf der russischen Seite. Ist nicht unser Fehler, wenn gewisse Sachen passieren, die nicht dem Völkerrecht entsprechen. Und man hat unsere Rolle besser verstanden und uns dann auch mehr unterstützt in unserer Mission.
Trotzdem, trotz gewisser diplomatischer Erfolge, auch operativer Erfolge, eine gewisse Grundsatzkritik blieb dennoch ein Neutralitätsprinzip, denn es wird ja argumentiert, dass in einem asymmetrischen Angriffskrieg eben oft die Neutralität dem Aggressor nützt, der nicht zusammenarbeiten will. Wie sehen Sie diese Debatte nach all den Jahren in der Ukraine? Wie haben Sie versucht, diese Botschaft über den Wert der Neutralität zu vermitteln, obwohl bestimmte Sachen doch nicht möglich waren, wie zum Beispiel die Gespräche mit Kriegsgefangenen, wie die Dokumentierung der Entführungen von Kindern aus der Ukraine und andere schwierige Themen, die die Ukraine auch immer wieder anspricht.
Mit dieser Blickweise werden wir oft gesehen und dargestellt, für was nicht funktioniert. Ja, und da gibt's leider sehr viele Sachen, die funktionieren nicht. Die Erwartungen sind häufig sehr hoch und was wir dann wirklich machen können, ist nicht auf der Niveau der Erwartungen. Konkretes Beispiel, wir arbeiten viel mit Familien von Vermissten, mit Familien von Kriegsgefangenen zusammen, entweder individuell oder auch, die sind häufig dann auch organisiert in Gruppen, also Familienassoziationen. Und die wollen natürlich, dass wir so viele möglich Antworten bringen, dass wir auch Messages übermitteln können. Und das machen wir. Da gibt es ein System heute, das funktioniert. Da werden Leute auch notifiziert, wenn die gefangen sind. Da gibt es Büros, die etabliert wurden auf der russischen Seite und auf der ukrainischen Seite, die von uns dann unterstützt werden, von unserem Büro in Genf. Und da werden Tausende von Informationen ausgetauscht und Leute auch notifiziert. Ja. Da muss man nicht vergessen, gewisse Sachen passieren, aber es ist dann immer im Widerspruch zu allem, was erwartet wird und nicht passiert. Und das zweite Element, was ich da hier erwähnen möchte, wir sind präsent auf der anderen Seite. Wir sind präsent in den Gebieten auf der anderen Seite der Frontlinie und wir haben auch eine Delegation in Moskau. Das heißt, wir haben einen Dialog, wir haben eine Präsenz und können gewisse Sachen machen, trotz der Limits, trotz der Schwierigkeiten, die wir nicht machen können, wenn wir uns jetzt positionieren würden öffentlich und dann werten würden, wer gut, wer schlecht ist, wer was macht und nicht was. Unser Prinzip ist Dialog, ist ein bilateraler Dialog, den wir nicht öffentlich machen. Ja. Und da kommt immer die Kritik, warum geht ihr nicht an die Öffentlichkeit, warum zeigt ihr nicht mit Fingern auf, was schiefläuft, was nicht respektiert wird. Ja. Nochmals, wir sind eine komplementäre Organisation. Wir machen gewisse Dinge auf unseren Prinzipien, die wir machen können, die anderen nicht machen können. Aber da gibt's dann Organisationen bei der UNO, bei NGOs, die bringen dann gewisse Sachen ans Tageslicht, in die Medien, die auch dann komplementär zu unserer Arbeit sind.
Gibt es irgendeine bestimmte Situation? Ich verstehe, dass das vertraulicher Dialog ist. Trotzdem gibt es bestimmte Situationen, die Sie benennen können, wo mit Neutralität mehr gemacht werden konnte als ohne aus Ihrer Sicht und die Ihnen auch Kraft gegeben haben, trotz all der Herausforderungen in der Ukraine und in Kiew.
Ja, da kann ich zwei Beispiele nennen. Ein Beispiel, das ist im Bereich, wenn es um die gefallenen Soldaten geht. Ja. Leider kommen ja immer noch jeden Tag sehr viele Leute, Militärangehörige, verlieren ihr Leben. Und da haben wir über die Jahre jetzt haben wir Beziehungen aufgebaut, technisch, auch was die Forensik betrifft, was die Identifikation betrifft, was die humane Handlung von diesen Menschen gegenüber es betrifft. Und da spielen wir eine Rolle als Vermittler, als neutraler Vermittler zwischen diesen beiden Kriegsparteien, technisch, aber auch symbolisch, wo wir dann präsent sind, wenn diese Leichen zurückgeführt werden, respektiv auf beiden Seiten und dann auch den Familien zurückgegeben werden nach dem normalen legalen Prozess. So, das ist ein Beispiel, da konnten wir über die Jahre jetzt das aufbauen und auch unsere Präsenz und unsere Rolle wird da konkret gesehen, ja. Und die zweite Dimension, die hat auch eine gewisse politische Dimension. Wir bieten uns an, als neutraler Zwischenorganisation, die den Dialog fördern kann. Ja. Wir haben das gemacht, auch ein paar Mal in Themen, wo wir die russische und ukrainische Seite an einen Tisch bringen konnten, wo wir konkret über gewisse humanitären Themen geredet haben. Und das bildet Vertrauen, das bildet Dialog und das kann dann auch weiterführen. Wir hoffen, dass es auch dann Impact hat, ein bisschen in der größeren Dimension. Wir haben das auch in Istanbul gesehen. Die Themen, die da konkret angesprochen werden konnten, ja auch Resultate brachten, waren humanitäre Themen. Und da stehen wir dahinter und da sind wir auch eine positive Organisation, die da helfen kann in diesem Bereich.
Letztendlich scheint diese Strategie auch irgendwie Vertrauen aufgebaut zu haben. Es war eine der größten, vielleicht, es war die größte Mission des Roten Kreuzes derzeit mit fast 1000 Mitarbeitern. Vielleicht war der Erfolg auch deswegen, das ist meine Spekulation, weil Sie am Anfang auch zugegeben haben, Fehler wurden gemacht. Zusammenfassend, wenn Sie sagen müssten, was habe ich für mich selbst und für das Rote Kreuz aus der Mission in der Ukraine gelernt, was wäre das?
Das ist eine gute Frage, ja. Ich glaube, was ich ein bisschen gelernt habe, das war auch meine ersten Gästen, die ich da dann umgesetzt habe, meine ersten Ideen, dass man ein bisschen Distanz nimmt, dass man an die ganze Sache mit einem klaren Kopf rangeht, ja. Ich glaube, wir haben Fehler gemacht. Die ganze internationale Gemeinschaft war jetzt ziemlich überrascht und auch relativ schlecht vorbereitet, als es da losging im Februar 22. Und wir sind da vielleicht ein bisschen zu schnell in gewisse Breschen reingesprungen und haben vielleicht uns ein bisschen zu wenig überlegt, was es bedeutet, mittel- und längerfristig. Ja. Natürlich einfach jetzt zu sagen, 3 Jahre später, ja, aber trotzdem, wir müssen uns wirklich erklären und grundsätzlich erklären, wie wir arbeiten, was wir machen und für da Dialog ist unheimlich wichtig. Ja. Und wir müssen das vorbereiten, das muss auch vor einer solchen Situation sollte man idealerweise schon besser aufgestellt sein in unseren Beziehungen. Wie gesagt, wir können ja nichts alleine machen, wir können nicht unseren Weg da irgendwie rein mit Gewalt reinbringen. Wir müssen Beziehungen haben, wir müssen Verständnis haben, Akzeptanz haben und da hätten wir wohl mehr machen können, müssen, wenn es im Dialog kommt mit diesen verschiedenen Kriegsparteien.
Was raten Sie also Ihrem Nachfolger, außer viel Glück?
Viel Geduld und auch, man muss auch pragmatisch bleiben, konkret, konstruktiv. Und vielleicht sich dann nicht zu fest hinter Paragraphen verstecken, ja. Das ist immer ein bisschen die Gefahr. Wir stehen für ein Regelwerk des internationalen humanitären Völkerrechts. Und natürlich, wenn man da nur immer mit Paragraphen kommt und mit Prinzipien, da vor allem in einem Umfeld wie der Ukraine, wo alles sehr dynamisch ist, wo das sehr schnell geht, wo es auch immer als publik sein muss, da muss man sich entsprechend ein bisschen anpassen und mit diesen Tendenzen auch ein bisschen mitmachen, aber trotzdem schlussendlich auf unseren Prinzipien bestehen und da auch Resultate zu erreichen. Ja. Nicht ganz einfach, aber das wünsche ich meinem Nachfolger. Ja.
Die goldene Mitte zwischen Prinzipien treu bleiben und Flexibilität.
Genau.
Jörg Ecklin, danke für das Gespräch.
Vielen Dank.
Vielen Dank. Auch an Sie für diese knappe halbe Stunde aus Warschau. Unsere Zeit für heute ist schon um. Bis morgen, sagt Ihnen Joachim Tschirski. Aktuelle Informationen aus und über Polen. Informativ und in deutscher Sprache. Täglich live aus Warschau. Weltweit hören mit der Polskie Radio App, im Internet, als Podcast oder auf Mittelwelle auf 1386 kHz um 18.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Schalten Sie ein und do słyszenia. Wir hören uns.
Polish Radio External Service.